Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Und da ist Monika Seinscher am Mikrofon. Herzlich willkommen. Wir haben fliegende 3D-Drucker im Programm, die beim Bau von Häusern helfen sollen. Und wir schauen nach Bonn zur Weltklimakonferenz. Da diskutieren Forschende unter anderem über klimafreundliche Alternativen zur Fleischproduktion. Zuerst aber geht es um einen der artenreichsten Lebensräume des Planeten, um Korallenriffe. Unzählige Tier- und Pflanzenarten finden dort ein Zuhause. Eine 500 Milliarden Menschen sind auf die Riffe angewiesen, um ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Und sie sind von enormer Bedeutung für den Küstenschutz. Trotzdem sind etwa 20% aller Riffe schon zerstört, viele weitere stark geschädigt. Deshalb versuchen Forschende überall auf der Welt, Korallenriffe wiederherzustellen. Der Meeresbiologe Terry Hughes von der James Cook University im australischen Townsville hat jetzt gemeinsam mit Kolleginnen über 300 solcher Korallenriff-Wiederaufbauprojekte ausgewertet. Ich habe ihn gefragt, was er dabei herausgefunden hat.
So far over the last 40 or 50 years,
in den letzten 40 bis 50 Jahren wurden insgesamt etwa 250 Millionen US-Dollar ausgegeben, um an vielen Stellen der Welt Korallenriffe wiederherzustellen. Der Wiederaufbau von Korallenriffen ist extrem teuer und sehr arbeitsintensiv. Unseren Untersuchungen zufolge wurden bei den einzelnen Projekten durchschnittlich gerade einmal 100 Quadratmeter Korallenriff wiederhergestellt. Alle Projekte zusammen kommen auf eine Fläche von gerade einmal 2 Fußballfeldern, die für sagenhafte 250 Millionen US-Dollar renaturiert wurden. Zum Vergleich, das Great Barrier Reef allein ist so groß wie 70 Millionen Fußballfelder. Unsere Bemühungen bislang sind also ziemlich winzig und sie sind sehr, sehr teuer.
And as I said, they're very, very expensive.
And what can you do about it? Und was können Sie da tun? Verglichen mit der Wiederherstellung anderer Ökosysteme klingt das ja viel zu teuer. Lassen wir die Riffe also besser sterben?
So just let them die?
No, what we are advocating for is...
Nein, wofür wir plädieren ist, statt weiter die Botschaft zu verbreiten, die cleveren Wissenschaftler können das Problem schon lösen, die können die Riffe wiederherstellen, sollten wir uns darauf konzentrieren, die Ursachen des Riffsterbens zu bekämpfen. Das bedeutet, wir müssen die Überfischung stoppen, die Verschmutzung reduzieren und vor allem müssen wir den Klimawandel in den Griff kriegen, indem wir die Kohlendioxidemissionen reduzieren und das so schnell wie möglich. Die Botschaft, die im Moment bei der Bevölkerung ankommt, ist zwar sehr attraktiv. Die tollen Wissenschaftler kriegen das hin, die reparieren einfach die Schäden durch den Klimawandel und wir können so weitermachen wie bisher und weiter Kohlendioxid in die Atmosphäre pumpen. Aber diese Botschaft ist falsch. Und wenn wir uns die verfügbaren Daten zur Effizienz von Wiederaufbauprojekten in Korallenriffen anschauen, gibt es nur eine Schlussfolgerung. Der Effekt dieser Projekte ist marginal und die Kosten sind extrem hoch.
So you're saying that all these restoration efforts are...
Also bringen uns diese ganzen Versuche der Korallenriffwiederherstellung gar nichts bei dem Ziel, große, gesunde Korallenriffe zu erhalten?
Coral reefs.
I think there is a place for these small-scale restoration projects.
Ich denke schon, dass kleinräumige Wiederherstellungsprojekte an bestimmten Stellen ihre Berechtigung haben. Zum Beispiel kann es wirtschaftlich sinnvoll sein, ein Korallenriff entlang einer für Touristen attraktiven Schnorchelroute zu renaturieren. Aber die allermeisten Korallenriffe liegen sehr weit weg von Touristenregionen. Das Heimtückische am Klimawandel ist eben, dass er auch komplett unberührte Naturräume fernab der Zivilisation schädigt. Und wir können es uns schlicht nicht leisten, Billionen von Dollars für die Wiederherstellung all dieser Riffe auszugeben. Denn schauen wir uns die Zahlen an. Auf einem Hektar gesundes Korallenriff leben etwa 250.000 Korallen. Die Population allein der häufigsten Arten auf dem Great Barrier Reef ist größer als die Zahl aller Menschen auf der Welt. Wir reden da von Dutzenden von Milliarden von Korallen allein auf diesem Riff. Sie müssten 250 Millionen erwachsene Korallen züchten, jede so groß wie ein Teller, um die Korallenbedeckung des Great Barrier Reefs auch nur um ein einziges Prozent zu vergrößern. Und die Kosten, um 250 Millionen Korallen in einem gigantischen Brutaquarium bis zu ihrer vollen Größe zu züchten, würden sich auf viele, viele Milliarden von Dollars belaufen.
In a gigantic breeding aquarium would be many, many billions of dollars.
Terry Hughes ist emeritierter Professor für Meeresbiologie an der James Cook University in Australien. Wie sich der Klimawandel bekämpfen lässt oder bekämpfen ließe, wenn man es denn wollte, wird in diesen Tagen wieder einmal in Bonn diskutiert, auf der UN-Vorbereitungskonferenz für den kommenden Weltklimagipfel in Dubai im Dezember. Da soll es den großen Kassensturz geben. Wo sind wir auf Kurs, wo nicht? Einer der Sektoren, die vermutlich besonders schlecht abschneiden werden, ist die Landwirtschaft, vor allem die Fleischproduktion. Gerade die Rinderhaltung verbraucht sehr viele Flächen und verursacht große Treibhausgasemissionen. Die Delegierten in Bonn diskutieren deshalb gerade über alternative, klimafreundliche Proteinquellen für die Welternährung. Volker Mrazek hat zugehört.
Alternative proteins, if you don't address them, you can't meet the Paris targets, that's just a given.
Wenn wir uns nicht mit alternativen Proteinquellen beschäftigen, dann, das steht fest, können wir die Pariser Klimaschutzziele abschreiben. Mit wenigen Worten umriss der indische Ernährungsexperte Mumukshu Patel jetzt in Bonn das Dilemma des globalen Agrar- und Nahrungsmittelsektors. Rindermast und Fleischproduktion verursachen hohe Emissionen von Methan und Kohlendioxid. Raphael Potzelver von der Organisation ProVeg International.
Allein die Tierhaltung ist für bis zu 20% all unserer Treibhausgasemissionen verantwortlich. Wobei die Welternährungsorganisation erwartet, dass sich der Fleischkonsum noch verdoppeln könnte bis 2050.
Fleischliches Protein lässt sich durch pflanzliches ersetzen, zum Beispiel aus Hülsenfrüchten, die viel Eiweiß enthalten. Oder man gewinnt es in Zellkulturen. Dafür entnimmt man Nutztieren Stammzellen, steckt sie in Bioreaktoren und vermehrt sie darin. So kommt man zu kultiviertem Fleisch. Und so macht es auch die noch junge südkoreanische Firma Thyssen Biofarm. Yan Ju La ist dort Strategiechefin. Auf der Bonner Klimakonferenz war sie zugeschaltet.
Wir kultivieren nur das Gewebe, das wir wirklich brauchen, Muskel- und Fettzellen, und müssen keine ganzen Tiere aufziehen. Das bringt weitere ökologische Vorteile. Man braucht nicht mehr so viel Flächen für Weiden und Futtergetreide. Auch der Einsatz von Düngemitteln und Pestiziden geht zurück.
Als erstes Land der Welt hat Singapur vor 2,5 Jahren kultiviertes Fleisch zugelassen. Die italienische Regierung dagegen sprach sich erst kürzlich für ein Verbot aus. Vorausgegangen waren Proteste besorgter Viehhalter. Der große Durchbruch für das Fleisch aus der Kulturschale lässt jedenfalls weiter auf sich warten. Und auch pflanzliche Fleischimitate wie Würste aus Weizen oder Burger aus Erbsen haben noch immer keine allzu hohen Marktanteile, jedenfalls global gesehen. Das liege auch an falschen politischen Anreizen, sagte der dänische Branchenexperte Malte Clausen in Bonn. Er arbeitet für die Boston Consulting Group im Bereich Klima und Nachhaltigkeit.
Derzeit sind die Subventionen im Agrarsektor nicht an den Klimazielen ausgerichtet. Es fließt viel zu viel Geld in die landwirtschaftliche Tierhaltung. Helfen würde zudem eine Steuer auf Treibhausgasemissionen. Dann hätte der alternative Proteinsektor Vorteile gegenüber der Tiermast.
Vor einigen Jahren hat Brüssel angeregt, die Mitgliedstaaten der EU sollten doch bitte Strategien entwickeln, um die Versorgung mit Proteinen auch in Zukunft sicherzustellen. In den Niederlanden entstand daraufhin ein staatliches Programm für die nächsten 5 bis 10 Jahre. Es sei bisher einzigartig, so der Politikwissenschaftler Lucas Dupré aus dem Niederländischen Agrarministerium.
Derzeit essen wir zu 60% tierische und zu 40% pflanzliche Proteine. Wir wollen zunächst auf ein Verhältnis von 50 zu 50 kommen. Wir sind im Moment in Gesprächen mit dem Lebensmittelhandel, damit Supermärkte mehr pflanzliche Produkte anbieten. Wir befassen uns mit Insekten für die menschliche und Tierernährung. Und wir wollen auch kultiviertes Fleisch voranbringen. Im Moment unterstützen wir den Aufbau einer Lehr- und Forschungseinrichtung für die Branche mit 60 Millionen Euro. Das ist die weltweit höchste öffentliche Fördersumme in diesem Sektor.
Was auf dem Seminar nicht verschwiegen wurde, die Bioreaktoren für die Kultivierung von Muskel- und Fettgewebe sind Energiefresser. Man muss sie also mit Strom aus erneuerbaren Quellen speisen und nicht aus fossilen. Sonst würde auch Fleisch aus der Petrischale das Klima aufheizen.
Volker Mrazek war das über alternative Proteinquellen. 3D-Drucker halten in immer mehr Fertigungsprozessen Einzug, auch in der Bauindustrie. Es gibt heute schon große stationäre oder auch mobile Roboter, die ganze Gebäude, zumindest im Rohbau, Schicht für Schicht hochziehen können. Das verlangt allerdings entsprechend große mechanische Druckerstrukturen. Forschende aus der Schweiz und Großbritannien wollen das ändern. Fliegende Roboter sollen die Arbeit erledigen. Die Drohnen wenden dabei kollektive Baumethoden an, inspiriert von natürlichen Baumeistern wie Bienen und Wespen. Lucian Haas hat sich die Technik angeschaut.
So klingt es, wenn Wespen ihre Nester bauen. Und wenn neue Gebäude errichtet werden, könnte das in Zukunft so klingen. Das ist zumindest die Vision von Mirko Kovac. Der Roboterexperte arbeitet mit interdisziplinären Teams von der Eidgenössischen Materialprüfungs- und Forschungsanstalt im schweizerischen Dübendorf und dem Imperial College London daran, Multikopterdrohnen zu Baumeistern zu machen.
I looked at animals, how they construct their structures.
Ich habe mir angesehen, wie Tiere ihre Bauten errichten. Zum Beispiel Wespen und Bienen. Daraus entstand die Idee, dass wir Flugroboter einsetzen könnten, um Reparaturen, Fertigungsaufgaben und allgemeine Bauarbeiten in unzugänglichen Höhen durchzuführen. Mirko Kovac will dafür ganze Drohnenschwärme losschicken. Sie sollen autonom, aber untereinander koordiniert und nach Plan zähflüssige Baustoffmischungen ausspucken, die dann Schicht für Schicht vor Ort aushärten, ähnlich wie Bauschaum. Es geht darum, das Prinzip eines 3D-Druckers in die Architektur zu übertragen. Das fliegende Roboterkollektiv soll dabei neue Freiheitsgrade eröffnen. Wenn man einen 3D-Drucker am Boden hat, ist man allein durch die Größe des Druckers limitiert. Wenn wir fliegende Agenten nutzen, können wir den Bauprozess von räumlichen Beschränkungen befreien. Kürzlich hat Mirko Kovac gemeinsam mit Kollegen sein Konzept des fliegenden 3D-Drucks im Fachjournal Nature vorgestellt. Das System sieht zwei Arten von Multikopterdrohnen vor, mit unterschiedlichen Aufgaben. Baudrohnen und Scan-Drohnen. Die größeren Baudrohnen arbeiten als fliegende Druckköpfe. Sie können über eine bewegliche Düse zähflüssiges Baumaterial lagenweise auftragen. Nach jeder Schicht übernehmen kleinere Scan-Drohnen das Feld, um mit Sensoren die Bautätigkeit mit einem digitalen Plan abzugleichen. Daraus ergeben sich neue Anweisungen für die Baudrohnen, an welchen Stellen sie im nächsten Durchgang mehr oder weniger Material auftragen sollen. Die Anforderungen an das Scannen sind andere als die an das Bauen. Für Scannen können wir viel kleinere Drohnen einsetzen, die länger und schneller fliegen können und wendiger sind. Darum ist es sinnvoll, einen Schwarm unterschiedlicher Roboter zu haben, von denen die einen für Scans und Qualitätskontrollen, die anderen für die Fertigung zuständig sind. Im Labor haben die Forscher das im kleinen Maßstab bereits erfolgreich getestet. Zu den Probedrucken gehörten eine rund 2 Meter hohe Säule aus 72 Schichten eines Schaumstoffes auf Polyurethanbasis. Daneben ein 18 cm hoher Zylinder mit 28 Schichten aus einem zementartigen Material, das eigens für den Einsatz in den Baudrohnen entwickelt wurde. Die Flugroboter konnten die geforderte Fertigungsgenauigkeit mit einer maximalen Abweichung von 5 mm einhalten. Als nächstes soll das Verfahren im größeren Maßstab auch im Freien getestet werden. Dort stellen Wind und Turbulenzen sowie wechselnde Lichtverhältnisse neue Herausforderungen für die Drohnen dar. Aber auch die seien zu meistern, sagt Mirko Kovac. Sein Team arbeite bereits mit Industriepartnern zusammen auf der Suche nach ersten Einsatzgebieten.
A strong use case is repair.
Was sich anbietet, sind Reparaturarbeiten, bei denen einzelne Schichten aufgetragen werden. Zum Beispiel bei Fassadenrissen oder Brückenbeschichtungen. Ein zweites Beispiel ist das Bauen in der Höhe, wo derzeit noch Gerüste eingesetzt werden müssen. Anstelle der Gerüste können wir diese mobilen Flugroboter nutzen, um Fassadenelemente, Infrastrukturteile, Antennen und Ähnliches zu errichten.
Das war ein Beitrag von Lucian Haas über fliegende 3D-Drucker, mit denen Gebäude renoviert werden könnten. Einer der größten Vulkane der Welt schlummert unter der Yellowstone-Caldera im Nordwesten Wyomings. Weil der Vulkan immer noch aktiv ist, steht Yellowstone unter ständiger Beobachtung. Nun konnten Vulkanologen mit optimierten seismischen Methoden nachweisen, dass die Magmakammer im Untergrund knapp doppelt so viel geschmolzenes Gestein enthält, wie bislang angenommen. Dagmar Röhrlich berichtet.
Dass unter dem Yellowstone-Nationalpark ein Vulkan schlummert, das merkt man aller Orten. Geysire, Schlammtöpfe, Fumarolen, heiße Quellen. Das Magma im Untergrund prägt die Landschaft.
Wir wissen, dass es in den vergangenen 2 Millionen Jahren 3 katastrophale Ausbrüche im Yellowstone gegeben hat und dazu noch sporadisch kleinere, weniger explosive. Es scheint eine Art zyklisches Muster zu geben. Seit etwa 70.000 Jahren ist der Vulkan nicht mehr ausgebrochen, obwohl wir davon ausgehen, dass noch Magma in der Kruste vorhanden ist.
Wie viel dort unten steckt und in welchem Zustand sich die Magmakammer befindet, das herauszufinden war das Ziel des Geologen Ross McGuire von der University of Illinois. Und zwar mit Hilfe der seismischen Tomographie, eine Art CT-Scan für das Erdinnere.
In this case we actually use a technique called ambient noise tomography.
Wir haben diesmal eine Technik namens Umgebungsgeräuschtomographie verwendet. Anstelle von Erdbebenwellen nutzen wir das sogenannte seismische Rauschen, das es überall und ständig gibt. Das ist sozusagen die Bodenunruhe, die durch die Wechselwirkung zwischen den Ozeanen und der festen Erde entsteht, durch den Wind oder menschliche Aktivitäten. Wir sehen sie normalerweise nicht in den Seismogrammen, aber sie ist immer vorhanden.
20 Jahre an Daten standen zur Verfügung und wurden von Supercomputern verarbeitet. Das Ergebnis?
So from these 3D maps of the subsurface. We see that below the Yellowstone caldera.
Aus diesen 3D-Karten des Untergrunds geht hervor, dass es unter der Yellowstone-Caldera eine Region gibt, in der die seismischen Wellen erheblich langsamer werden. Das passiert, wenn die Erdkruste heiß oder flüssiges Magma vorhanden ist. Wir konnten aufgrund der Daten auf das Vorhandensein von Magma schließen und schätzen, dass der Anteil der Schmelze etwa 16-20% beträgt.
The proportion of the magmatic system that is molten is roughly 16-20%.
Das entspricht 1600 Kubikkilometer geschmolzenen Gesteins, also fast doppelt so viel wie bislang angenommen. Allerdings ist es nicht mehr geworden, sondern das Bild des Untergrunds wurde schärfer. Es war, als würde ein Kurzsichtiger die richtige Brille anziehen. Das Ergebnis bedeutet zudem nicht, dass ein Ausbruch bevorsteht. Magmakammern sind keine großen Tanks mit flüssigem Gestein, sondern komplex aufgebaut, eher wie ein Schwamm. Die 16-20% Magma befinden sich nämlich in einem festen Gerüst aus Kristallen. Für einen Ausbruch sollte der Anteil an Schmelze zwischen 35-50% liegen.
That's sort of where you can kind of think of it as a transition in behavior.
Das ist der Bereich, in dem sich das kristalline Gerüst mit eingelagertem Magma in eine Kristallsuppe verwandelt, bei der kein festes Gerüst mehr vorhanden ist. Wenn man diesen Schwellenwert erreicht, wird die Verformung mehr von der Viskosität des Magmas selbst und nicht von der festen Komponente bestimmt.
It's more dominated by the viscosity of the magma itself and not on the solid component.
Gespeist werde diese flache Magmakammer in 3-8 Kilometern Tiefe von einer anderen, einer Quelle, die tiefer im Erdmantel liege, erklärt Ross McGuire. Doch die ließ sich in dieser Untersuchung nicht wirklich abbilden. Das ist dann Arbeit für die Zukunft.
Der Yellowstone-Vulkan enthält mehr Magma als gedacht. Das war ein Beitrag von Dagmar Röhrlich. Und wir machen jetzt hier im Studio weiter mit den Meldungen, die hat Magdalena Schmude mitgebracht.
Die Erde erwärmt sich immer schneller. Laut der Studie einer Gruppe von KlimaexpertInnen nimmt die globale Durchschnittstemperatur aktuell pro Jahrzehnt um mehr als 0,2 Grad zu. Für das Jahr 2022 gehen die Wissenschaftler deshalb von einem Plus von 1,26 Grad im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter aus, wie sie im Fachmagazin Magazin Earth System Science Data schreiben. Die Studie wurde heute auch auf der UN-Klimakonferenz in Bonn vorgestellt. Da gleichzeitig noch immer Rekordmengen an Treibhausgasen ausgestoßen werden, bleibt den Berechnungen zufolge nur noch halb so viel Zeit, um den Temperaturanstieg mit einer Wahrscheinlichkeit von mehr als 50% auf 1,5 Grad zu begrenzen. Gleichzeitig dürfte die Menschheit insgesamt nur noch 250 statt 500 Gigatonnen Kohlendioxid freisetzen, um das 1,5-Grad-Ziel nicht zu verfehlen.
Auch Krokodilweibchen können sich alleine fortpflanzen.
Bisher war die sogenannte Jungfernzeugung, bei der ein Weibchen ohne genetisches Material eines Männchens Nachwuchs bekommt, nur von Vögeln, Reptilien und bestimmten Fischarten bekannt. Jetzt beschreiben US-amerikanische Wissenschaftler im Fachjournal Biology Letters den ersten derartigen Fall bei einem Spitzkrokodil, das in einem Wildpark in Costa Rica lebt. Das Krokodilweibchen war dort 16 Jahre lang alleine gehalten worden, als Wärter in ihrem Gehege 14 Eier fanden. Zwar schlüpften daraus letztlich keine Nachkommen, doch in einem Ei befand sich ein voll entwickeltes, totes Krokodilbaby. Dessen Gene stimmten zu mehr als 99% mit denen der Mutter überein. Das zeigt, dass dann an der Entstehung kein biologischer Vater beteiligt war. Bei der Jungfernzeugung oder Parthenogenese liefert dagegen der sogenannte Polkörper, der an der Eizelle haftet, den zweiten Chromosomensatz.
Die WHO erklärt den Marburg-Ausbruch in Äquatorialguinea für beendet.
In den letzten 6 Wochen hat es in dem westafrikanischen Land keine neuen Fälle mehr gegeben, wie das Regionalbüro der WHO mitteilt. Seit Februar waren dort insgesamt 17 bestätigte Fälle von Marburg-Fieber und 23 Verdachtsfälle aufgetreten. 35 der Menschen starben. Der Marburg-Ausbruch im ostafrikanischen Tansania konnte bereits in der vergangenen Woche für beendet erklärt werden. Hier waren bei 9 Personen Marburg-Infektionen nachgewiesen worden, 6 davon starben.
KI-generierte Texte zu Wissenschaftsthemen lassen sich zuverlässig erkennen.
Im Vergleich zu menschlichen AutorInnen verwendet ChatGPT einheitlichere Satzlängen und weniger komplexe Satzstrukturen. Das berichten Forschende aus den USA im Fachmagazin Cell Reports Physical Sciences. Auch bei der Wortwahl und der Verwendung von Satzzeichen ist die KI weniger flexibel. Anhand dieser Merkmale lässt sich mit 99%iger Sicherheit sagen, ob ein wissenschaftlicher Überblicksartikel von ChatGPT oder von einem Menschen geschrieben wurde. Die Wissenschaftler hatten gut 60 menschliche Übersichtsartikel mit der doppelten Anzahl maschinengeschriebener Artikel verglichen und dabei systematisch nach Unterschieden gesucht. Ein Vergleichsmodell, das auf diesen Ergebnissen basierte, war anschließend in der Lage, die KI-generierten Texte sehr zuverlässig zu erkennen.
Wenn Hummeln sich bewegen, sehen sie besser.
Die Insekten können optische Reize um bis zu 20% schneller wahrnehmen, wenn sie herumlaufen, statt still zu sitzen. Das haben Forschende aus Würzburg gezeigt. Sind Hummeln in Bewegung, steigt ihre Körpertemperatur und dadurch auch die Geschwindigkeit, mit der die Sehinformationen im Auge verarbeitet werden, berichten die Wissenschaftler in den Proceedings of the Royal Society B. Dass Hummeln ihre Körpertemperatur aktiv hochfahren können, indem sie mit ihrer Flugmuskulatur zittern, war bereits bekannt. Ob sie diese Fähigkeit auch gezielt nutzen, um zum Beispiel im Flug schneller sehen zu können, oder ob es sich um einen nützlichen Nebeneffekt handelt, ist noch unklar.
Das waren die Meldungen mit Magdalena Schmuck.
Sternzeit, 8. Juni. Satellitenblick auf Flüsse und Meere. Heute ist der Welttag der Ozeane der Vereinten Nationen. Den Zustand der Meere und Gewässer haben nicht nur Fachleute direkt am Boden im Blick, sondern auch eine vereinte Flotte von Satelliten. Die ESA und die Europäische Union betreiben das Copernicus-Programm. Dazu gehören die beiden Sentinel-2-Satelliten, die die Schadstoffkonzentration im Wasser, die Trübung, die Menge an Chlorophyll und vieles mehr erfassen. Sentinel ist das englische Wort für den gütigen Wächter. Die Daten stehen allen Interessierten weltweit kostenfrei zur Verfügung. Um über die Gewässer so gut wie möglich zu wachen, kombinieren Fachleute diese Daten mit den Aufnahmen der über 100 kleinen DARF-Satelliten des Unternehmens Planet. Die Tauben erstellen jeden Tag ein komplettes Bild der Erdoberfläche, während die Sentinels nur etwa alle 3 Tage dieselbe Stelle erfassen. Die vielen DARF-Satelliten sehen etwa 3-mal so scharf wie die Sentinels, verfügen aber nicht über so gute Sensoren. Für die Erforschung des Fischsterbens in der Oder im letzten Sommer war die Kombination aller Daten unverzichtbar, um genauer zu sehen, wann welche Passagen, Zuflüsse oder Speicherbecken verschmutzt waren oder wann es dort zur Blüte der Algen im Wasser gekommen ist. So ließ sich der Verlauf der Umweltkatastrophe über den gesamten Flussverlauf verfolgen, auch in Bereichen und zu Zeiten, in denen keine Wasserproben genommen wurden. Im Erdorbit ist es zwar staubtrocken, aber das Meer von Satelliten hat die Gewässer unten auf der Erde bestens im Blick.
Das war's für heute mit Forschung aktuell und Monika Seinsche. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.